Deutschlandfunk Kultur Länderreport.
Also mit diesem Motto Bring Me Love, wenn ich das mal strapazieren darf, da kommt man den kriminellen Clanstrukturen in Berlin natürlich nicht bei. Man hat ja ziemlich lange weggeguckt, hat das Milieu sich selbst überlassen. Allerdings, jetzt schlägt der Staat gegen die einschlägigen Clans zurück. Auch gegen die Legendenbildung, denn nicht wenige Kids finden ja Serien wie Dogs of Berlin einfach nur cool. Insofern ist Berlin ein guter Gastgeber für die heutige Fachkonferenz zur Bekämpfung der Clankriminalität, ausgerichtet von Berlins SPD-Innensenator Andreas Geisel. Und ich habe unsere Hauptstadtkorrespondentin Claudia van Laak gefragt. Die ist nämlich auf dem Kongress. Wie versucht man denn hier der Clankriminalität Herr zu werden?
Ja, Andreas Geisel, SPD, der Berliner Innensenator, hat heute noch einmal dieses Fünf-Punkte-Programm genannt, was sich Berlin da selber verordnet hat in puncto Clan-Bekämpfung. Erstens, man will wirklich niedrigschwellig und konsequent gegen jeden Regelverstoß vorgehen. Zweitens, ganz wichtig, illegal erlangtes Vermögen einziehen. Drittens auch das Gewerbe kontrollieren, die Spielhöllen kontrollieren und auch die Finanzkontrolle verstärken. Viertens dann Stichwort Prävention. Also es muss auch Ausstiegsszenarien geben für kriminelle Mitglieder dieser Clans und man müsse ihnen auch legale Perspektiven bieten. Und der fünfte Punkt, ganz wichtig, die Behörden müssen wirklich ressortübergreifend zusammenarbeiten. Also dieser Satz, wir sind nicht zuständig, der ist in puncto Clans verboten und alle müssen sagen, wir fühlen uns verantwortlich und arbeiten dann zusammen. Das ist so das Berliner Programm.
Man hat ja in der Vergangenheit, also jüngst schon Schlagzeilen gemacht, indem man ja zum Beispiel 77 Immobilien beschlagnahmt. Hat. War das auch so ein Fingerzeig hin in Richtung dieses neuen Weges?
Das ist richtig, ja. Und damit hat man wirklich auch rechtliches Neuland betreten. Die Berliner sind wirklich ganz stolz darauf, dass sie das gemacht haben, weil es gibt da zwar ein neues Gesetz, aber das hat bislang noch niemand angewandt und die Berliner sind da die Ersten gewesen. Und es ist auch unklar, ob das Ganze gerichtsfest ist, also diese Beschlagnahme der Immobilien. Zunächst war es auch so, dass die Mieteinnahmen weiter an diese Clans flossen, das hat man dann auch gestoppt. Also die Mieteinnahmen, die gehen mittlerweile auf so ein Sperrkonto. Und das war wirklich ein erster wichtiger Schlag, auch zu sagen, Leute, ihr seid offiziell Hartz-IV-Empfänger. Wie kann das sein, dass ihr diese große Anzahl an Immobilien habt? Die könnt ihr euch nur mit Schwarzgeld gekauft haben.
Es gab ja die Politik, wie Sie sie auch schon beschrieben haben. Jeder fühlt sich zuständig. Auch die Politik der Nadelstiche in Neukölln, die hat, ja, ich hätte fast gesagt, Erfolg gehabt. Aber das ist ja eigentlich auch nicht so klar, oder? War das heute Thema?
Ja, das war heute Thema. Andreas Geisel, der Innensenator, hat auch noch einmal Zahlen genannt. Er hat gesagt, 237 Einsätze hat die Polizei dieses Jahr schon gefahren. Und davon waren 55 solche Verbundeinsätze. Also das muss man sich so vorstellen, dass da wirklich alle Behörden gemeinsam vorgehen. Und zum Beispiel das Jugendamt ist dabei, da ist dann die Gewerbeaufsicht dabei, die Hygienekontrolle, das Finanzamt, auf jeden Fall Ordnungsamt und Polizei. Und die sagen, wir wollen diese Clans in Unruhe versetzen und wir wollen ihnen zeigen, wir sind da, wir passen auf euch auf, wir lassen nichts durchgehen, wo ihr gegen Gesetze verstoßt und wir sind präsent. Das große Problem dabei, wie lange kann man so massiv vorgehen. Und das war heute ein wichtiges Thema auf der Konferenz. Alle haben gesagt, das ist ein Marathon. Das reicht nicht aus, wenn wir jetzt ein halbes Jahr oder ein Jahr wirklich so massiv dagegen vorgehen. Wir müssen uns wirklich auf einen Marathon einlassen. Und das war auch ein Appell an die Politik, an diejenigen, auch an die Abgeordneten, die letztendlich das Geld dafür bereitstellen und sagen, das ist gerade wichtig, dieses Thema, auch in der Öffentlichkeit. Aber ein halbes Jahr später heißt es dann plötzlich, jetzt müssen wir umschichten und jetzt ist der Rechtsterrorismus ganz wichtig. Und dann fallen wir wieder in diese alten Strukturen zurück. Also der Appell an alle, das ist ein Marathon und es dauert ganz lange, bis wir die besiegt haben.
Nun sind, wie Sie es schon gesagt haben, viele Fahnder dabei bei dieser Konferenz, Lokalpolitiker, auch jemand von Europol, aber auch der Staatsanwalt. Ist es der Staatsanwalt, der ja gerade auch extra dafür eingesetzt worden ist in Berlin?
Es ist der Staatsanwalt in Berlin, der Oberstaatsanwalt, korrekt, Sjord Kamstra. Er ist zuständig für die organisierte Kriminalität und er hat heute auch noch mal ein paar wunde Punkte angesprochen und gesagt, was er aus seiner Sicht noch braucht. Er hat das Beispiel genannt, dass es oft so ist, dass Opfer dieser Clans, also die zusammengeschlagen wurden, die bestohlen wurden, zunächst bei der Polizei aussagen und auch alles ordentlich zu Protokoll geben. Dann aber nur Stunden später oder Tage später werden sie von diesen Clans eingeschüchtert und bedroht. Und dann geht die Aussagebereitschaft gegen null. Und wenn es dann vor Gericht geht, wird es noch viel schwieriger. Und dann sagen sie, ach, wir können uns nicht mehr erinnern. Und der Oberstaatsanwalt sagte auch heute, er kennt Fälle, wo diese Opfer überhaupt keine Anwälte finden, die sie vertreten, weil diese Anwälte auch von den Clans bedroht werden. Und er hat gesagt, es wäre ganz wichtig, man müsste zum Beispiel eine Videovernehmung machen dieser Zeugen, sodass man hinterher auch vor Gericht belegen kann, natürlich hat dieser Zeuge gegen Person XY ausgesagt. Und Sjord Kamsa sagte auch, wir brauchen auch Richter, die zum Beispiel vielleicht nachts bereitstehen, um auch gleich vor einem Richter diese Zeugenaussage machen zu können, damit wir das alles gerichtsfest haben. Was ich noch wichtig fand, war ein Hinweis von Martin Hickel. Er ist ja der Bürgermeister von Neukölln, SPD-Bürgermeister. Und er hat ein bisschen die soziale Komponente angesprochen und hat gesagt, dass wir da vor 30 Jahren sehr große Fehler gemacht haben. Da seien eben Menschen in die Stadt gekommen. Die haben keine Anerkennung bekommen, keine Integration für viele von ihnen. Die waren ja nur geduldet. Für die Kinder galt keine Schulpflicht. Sie durften nicht arbeiten. Dann haben sie sich abgeschottet und haben sich den Clans zugewendet, weil der Clan gibt Sicherheit und Anerkennung. Und das beides sei sehr wichtig und beides hätten sie eben nicht in der deutschen Gesellschaft bekommen. Also Martin Hickel warnte davor, machen wir bitte nicht die Fehler, die wir vor 30 Jahren schon gemacht haben.
Vielen Dank, Claudia Verlag. Wir haben ja eben über Clanstrukturen gesprochen in Berlin. Die verdienen ja auch im Drogenmilieu ihr Geld, ganz, ganz besonders dort. Und das ist aber auch in anderen Teilen Deutschlands, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, nicht anders. Dort nimmt die Drogenkriminalität stetig zu. Die Polizei sieht das natürlich, aber ihr fehlt wie so oft das Personal. Die Landesregierung setzt momentan da ganz andere Schwerpunkte. Die Polizei muss daher ihr knappes Personal sozusagen klug umverteilen. Die Ermittlungsbehörden hingegen sagen, alles gar kein Problem, wir haben alles weiter im Blick. Peter Hild hat da mal nachgefragt.
Die Friedrich-Ebert-Straße im Düsseldorfer Zentrum. Sie verbindet den Hauptbahnhof mit der Innenstadt und sie ist der tägliche Verkaufsplatz für Drogendealer, erzählt Gastronom Olaf Backens, der an der Straße ein Lokal führt.
Zwischen 17 und 20 Uhr sind hier locker 50 Verkäufer auf einer Strecke von 200 Metern zählbar. Man kann sich hier hinstellen und sie zählen und du siehst, was sie tun.
In den vergangenen Wochen habe das deutlich zugenommen, beklagt Backens, seitdem die Düsseldorfer Polizei zum 1. September einen auf Drogenfahndung spezialisierten Einsatztrupp aufgelöst hat. Grund sind neue Schwerpunktvorgaben des NRW-Innenministeriums, das sich derzeit vor allem dem Kampf gegen Kinderpornografie und kriminelle Clans verschrieben hat. Polizeibehörden quer durch NRW müssen deshalb Personal umschichten. Anwohner und Geschäftsleute der Friedrich-Ebert-Straße sorgen sich, dass die Dealer durch weniger szenekundige Beamte leichteres Spiel haben. Frank Kubicki von der Düsseldorfer Polizei weist das zurück.
Kann man befürchten, ist aber nicht so. Wir haben die Aufgabe ja nicht aufgegeben, sondern wir haben nur umorganisiert, haben die Strukturen ein Stück weit verändert. Die Aufgabe bleibt natürlich erhalten. Das heißt, die Bekämpfung der Rauschgiftszene, der offenen Szene, der Szene um den Bahnhof oder in der Innenstadt verfolgen wir natürlich weiter. Nur eben durch andere Kräfte.
Auch das NRW-Innenministerium betont, nicht bei der Drogenfahndung einsparen zu wollen. Wie viele Beamte in welchen Bereichen eingesetzt werden, entschieden letztlich die Polizeibehörden vor Ort, so ein Sprecher. Doch dort herrsche seit Jahren Personalmangel, weshalb bei Schwerpunktsetzungen in anderen Bereichen gekürzt werden müsse, sagt Michael Mertens von der Gewerkschaft der Polizei. Die Zahl der Drogenstraftaten hat in NRW im vergangenen Jahr den höchsten Stand seit 20 Jahren erreicht, mehr als 68.000. Für Mertens zeigt das aber vor allem auch die gute Arbeit der Kollegen.
Wenn die Drogenkriminalität steigt in der Statistik, ist das nicht unbedingt zwingend ein schlechtes Zeichen für die Polizei, sondern ein gutes. Es ist ein klares Kontrolldelikt. Wenn ich nichts kontrolliere, erwische ich auch niemanden.
Im Rauschgifthandel fungiert NRW als europäisches Drehkreuz, vor allem für Cannabis, Amphetamine und Kokain. Regionale Hotspots seien schwer auszumachen, sagt Andreas Heisig, Leiter der Rauschgiftauswertung beim Landeskriminalamt. Drogenkriminalität gäbe es dort, wo viele Menschen auf kleinem Raum leben und Dealer einfacher in der Masse untertauchen könnten. In NRW also vor allem in den Großstädten. Zu den steigenden Straftaten trägt auch ein Phänomen bei, das sich erst seit einigen Jahren immer stärker entwickelt hat. Der Handel von Betäubungsmitteln im Internet und der Versand per Post, durch den die Täter versuchen, sich der Kontrolle durch die Polizei zu entziehen. Andreas Heisig vom LKA.
Durch diese zunehmende Dynamisierung des Internethandels werden wir davon ausgehen müssen, dass die Fallzahlen steigen, dass immer mehr Shops und Händler diese Geschäftsmöglichkeiten suchen, dass also der klassische Dealer-Typ jetzt wechselt zu einem Typ des Käufers und Verkäufers im Internet. Es sind Kaufleute, die da agieren und die handeln mit allem, aus dem sich Gewinn ziehen lässt, eben auch aus Betäubungsmitteln.
Auch das LKA müsse beim Kampf gegen den Drogenhandel Prioritäten setzen, sagt Heisig. Gleichzeitig seien aber auch zusätzliche Spezialisten für den Bereich Cybercrime eingestellt worden. Dass die Ermittler in NRW aktuell andere Schwerpunkte setzen müssten, sei für den Kampf gegen Drogen aber nicht von Nachteil.
Wenn man jetzt den Fokus mal von der Rauschgiftkriminalität wegnimmt und zum Beispiel auf die Clan-Kriminalität richtet, auf die organisierte Kriminalität, dann spielt dort auch immer Betäubungsmittelhandel eine große und gewichtige Rolle. Das heißt, auch da kommt es zu Tatermittlungen, zu Hinweisen. Wir ermitteln Dealer, wir ermitteln auch Händler im Internet und können so auch diesen Deliktsbereich weiterverfolgen.